Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, hallo erstmal. Christoph hat schon gesagt, ich habe heute das besondere Vergnügen, die letzte in dieser Predigtreihe zu sein mit dem Thema Exodus. Heute mit dem spannenden Thema Umwege, eine Geschichte, die könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen in 3. Mose 13 und 14. Ehrlich gesagt hat meine Predigt heute sehr wenig mit dem Thema Umwege zu tun, sondern vielmehr mit dem Thema Vertrauen. Und vielleicht denken jetzt einige von euch, nein, nicht schon wieder Vertrauen, das habe ich schon 1000 Mal gehört. Kann ich auch gut verstehen, mir ging es ähnlich. Ich habe eigentlich gar keinen Bock heute, so diese Predigt über Vertrauen zu halten, weil ich das Thema schon so oft gehört habe und irgendwie nervt es mich ein bisschen. Aber ich bin ja die Praktikantin und der Christoph hat gemeint, ich soll darüber predigen, also mache ich das. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es auch nochmal ganz nett, weil mir dadurch auch noch ein paar neue Sachen aufgefallen sind an diesem Vertrauen-Ding. Genau, zurück zum Exodus. Wir befinden uns immer noch in der Wüste. Irgendwo. Seit über einem Jahr ist das Volk bereits unterwegs. Raus aus der Sklaverei in Ägypten, einmal quer durch Schilfmeer durch, in Richtung Kanaan, dem von Gott versprochenen Land. Das Volk hat auch schon sehr viel erlebt, viele Wunder Gottes. Wie gesagt, das Schilfmeer haben sie durchquert, sie wurden mit Nahrung versorgt und jetzt endlich ist es soweit. Sie stehen kurz vor dem Ziel, vor der Grenze zu dem versprochenen Land. Man kann die Aufregung auch schon so richtig spüren. Vielleicht riechen sie auch schon so ein bisschen was von den Olivenbäumen oder von den Dattelbäumen, die da so wachsen. Und an dieser Stelle bekommt Mose von Gott einen ganz besonderen Auftrag. Und zwar, er soll 12 Kundschafter aussenden, aus jedem von diesen 12 Stämmen, eine Person nach Kanaan. Und die sollen schon mal so ein bisschen das Land auschecken. Und dieses Auskundschaften, das war damals ganz üblich. Man hat erstmal so das Land sich angeschaut, das man erobern wollte, um zu sehen, was gibt's denn da alles? Wie sind die Leute drauf? Auf was müssen wir uns einstellen? Und nach diesen 40 Tagen kommen dann diese Kundschafter zurück und berichten, was sie gesehen haben. Und sie sagen, ja, das Land ist toll, keine Frage. Es ist fruchtbar, es ist schön. Aber es gibt ein Problem. Die Menschen sind überzählig groß, also in der Überzahl und groß. Und die Städte sind auch riesig. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne mal einen kleinen Videoausschnitt zeigen aus dem Film Narnia. Vielleicht kennen ihr noch ein paar, so ein Märchenfilm. Und ich möchte gerne, dass so ein bisschen die Spannung rüberkommt, wie das damals gewesen sein muss, wenn man so vor einem Heer steht oder vor so einem riesen Menschenhaufen und man fühlt sich auf einmal ganz klein und ganz schwach, weil man weiß, man ist in der Unterzahl. Ich hoffe, es klappt.
Come, your highness. In numbers and weapons far greater than our own.
Numbers do not win a battle.
No.
But I bet they help.
Thank you.
Also am Anfang, das war noch in Englisch, da haben beide so gemeint, oh, die sind in der Überzahl und die Waffen sind zu stark für uns. Nochmal ganz kurz, weil es ein bisschen unterging. Genau, so viel zum Film, zu Narnia und jetzt zurück zu unserem Volk. Also man muss sich vorstellen, die Kundschafter kommen zurück und erzählen, was sie gesehen haben. Und das Volk, als es das hört, dass diese Städte so groß sind und die Leute in der Überzahl, fangen laut an zu schreien und zu weinen. Und sie weinen die ganze Nacht durch. Und ich stelle mir das immer so krass vor, wie da so ein ganzes Volk irgendwie die ganze Nacht durchschreit und weint, wie so kleine Kinder. Aber so muss es wohl gewesen sein. Und die Leute sagen zu Mose, Mose, wir haben keinen Bock mehr. Jetzt reicht's uns. Wir wollen lieber sterben, als in dieses Land einzuziehen. Die bringen uns doch sowieso nur um. Wir wollen zurück nach Ägypten. Es gibt von diesen 12 Kundschaftern aber auch genau 2 Menschen, die sehen das Ganze ein bisschen positiver. Und die heißen Kaleb und Josua. Und die beiden sagen, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf, habt keine Angst vor den Bewohnern dieses Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Ja, die nette Rede bringt leider nicht so viel. Das Volk hört nicht auf, die beiden. Und Gott wird richtig, richtig zornig. Er wird sogar so zornig, dass er kurz davor steht, das komplette Volk sterben zu lassen. Hier kommt Mose ins Spiel und Mose sagt, nein, Gott, du kannst das nicht tun. Du hast schon so viel mit deinem Volk getan. Du kannst sie nicht einfach sterben lassen. Außerdem bist du doch gnädig und bitte sei auch hier gnädig. Und Gott sagt, okay, du hast recht, ich vergebe ihnen. Aber sie müssen die Konsequenz von ihrem Handeln tragen. Kaleb und Josua, die beiden werde ich ins Land bringen, die anderen nicht. Sie sollen 40 Jahre lang in der Wüste quer einmal durchrennen und durchirren. Das heißt, sie sollen ab jetzt Umwege gehen, wie das Thema auch heißt. Das heißt also auch nichts mehr mit geradem Weg. Erst ihre Kinder dürfen ins Land rein. Es gibt 3 Charaktertypen, die in dieser Geschichte so ein bisschen hervorstechen. Zum einen der zornige Gott. Der Exodus ist voll von Geschichten, wo das Volk ständig am Jammern ist. Irgendwie haben sie da mal keinen Bock mehr, dann haben sie Hunger, dann haben sie Durst und es passt immer irgendwas nicht. Aber hier in dieser Geschichte ist Gott ganz besonders gereizt. Man könnte fast sagen, er ist menschlich gereizt. Aber warum? Warum wird Gott hier so zornig? Es gibt einen Vers, den ich sehr bezeichnend finde. Und da sagt Gott, da sagt das Volk, warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute der Feinde werden? Also in den ganzen Geschichten davor hat das Volk schon rumgejammert. Aber hier unterstellen sie Gott ganz krass, dass er sie bewusst sterben lassen will. Dass er sie nur in das Land reinführt, um sie zu töten. Und ich finde es interessant, wie wir manchmal Dinge Gott vorwerfen, die eigentlich total unbegründet sind. Und es ist ein so schwerer Vorwurf und so eine schwere Verachtung Gottes, wenn man bedenkt, was Gott eigentlich für ein Versprechen am Anfang dem Volk gegeben hat. Er hat gesagt, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Christoph hat uns letztes Mal von dem Bund erzählt, den das Volk mit Gott geschlossen hat. Oder umgekehrt, Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Und ich finde das Spannende an diesem Bund ist nicht nur, dass Gott hier handelt und sein Volk an ihn bindet mit irgendwelchen Regeln und Spielregeln für ihr Leben, sondern dass sich Gott auch selber bindet. Also Gott gibt dem Volk Regeln, aber er bindet sich selbst auch eine Regel auf. Er sagt, ich verspreche euch, dass ich euch führen werde und dass ich euch beschützen werde und euch in dieses Land reinbringen werde. Das heißt, es geht hier um 2 Seiten. Es ist wie so ein Trauversprechen, wo beide Partner sagen, so Mann und Frau, ich will meinem Partner treu sein und ihn lieben, bis dass der Tod uns scheidet. Und der ganze Exodus ist eigentlich so eine Geschichte, so eine Beziehungskiste. Eine Beziehung zwischen Gott und zwischen seinem Volk. Gott sagt, ich nehme euch ernst und ich möchte genauso auch von euch ernst genommen werden. Ich möchte, dass ihr mir vertraut und auf meine Macht guckt und nicht auf euch und auf eure Schwäche. Denn ohne Vertrauen läuft hier nichts. Und auch wenn ich nicht Gott bin, zum Glück, kann ich mir trotzdem sehr gut vorstellen, wie sehr das Volk Gott enttäuscht haben muss und sehr verletzt haben muss. Weil es hier dieses Vertrauen einfach gebrochen wurde. Und Gott sagt, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Es gibt noch einen zweiten Charaktertyp und das ist das misstrauische Volk. Warum hat das Volk gezweifelt? Warum hat es nicht an Gott geglaubt und ihm vertraut? Ich glaube, weil sie die Wunder Gottes einfach vergessen haben. Weil sie einfach vergessen haben, was sie schon mit Gott erlebt haben. So, 1, 2, 3, was passiert? Und schon wieder aus dem Kopf raus. Und ich lese die Geschichten und ich denke mir, oh Mann, Leute, warum checkt ihr es nicht? Ihr habt so viel schon gesehen, ihr seid durchs Schilfmeer gewandert und ihr seht Brot vom Himmel regnen und ihr seht die krassesten Wunder und ihr seht Gottes Führung und ihr habt sein Versprechen und ihr checkt es einfach nicht. Und dann denke ich mir, okay, Ann-Kathrin, du bist auch nicht besser, mal langsam hier. Und ich habe vielleicht noch nicht erlebt, wie Brot vom Himmel geregnet ist, obwohl ich hoffe, das noch irgendwann mal zu erleben, weil es ist bestimmt spannend. Aber ich habe Gott auch schon erlebt. Und ich vergesse es immer so schnell wieder. Und vielleicht geht's euch ähnlich. Vielleicht habt ihr schon mal vor langer Zeit oder vor kurzer Zeit mal was mit Gott erlebt und es war sehr bewegend und es hat euch geprägt. Und jetzt ist es wieder weg, weil ihr es vergessen habt. Und ich habe einen Tipp für euch. Schreibt Tagebuch. Ich habe hier auch mal mein Tagebuch mitgenommen. Schon richtig alt und zerfleddert. Aber es ist cool, weil ich schreibe da so die Sachen rein, die ich mit Gott erlebe. Und dann nach einiger Zeit lese ich es nochmal und erinnere mich wieder dran, was ich schon so mit Gott erlebt habe. Und ich habe mir gedacht, ich mache hier mal so einen kleinen Seelenstriptease und lese mal was vor. Was ich so, das war ungefähr vor einem Jahr, da war ich im Ausland. Und das war irgendwie so eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Da habe ich irgendwie viel Probleme gehabt. Und ich habe gemerkt, wie mein Herz richtig steinig geworden ist und verhärtet und wie Gott da gar nicht mehr reinkam. Und da habe ich damals Folgendes aufgeschrieben. Die ersten 3 Tage waren echt cool und ich habe die Zeit genossen mit dem Team. Gott hat mir davor einen sehr coolen Vers gegeben in Hesekiel 37, Vers 14. Ich will mein Odem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Und will euch in euer Land setzen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Dieses, dass ich wieder leben soll, habe ich wirklich erfahren, in der Zeit davor schon auf der Base mit den Leuten und vor allem in den Ministries mit den Kindern. Aber jetzt auch nochmal, vor allem mit dem Team, war es sehr cool, da ich das Gefühl hatte, Gott zeigt mir wieder, was frisches und erfülltes Leben heißt. Und er nahm mein altes, versteinertes Herz und gab mir wieder ein neues, pulsierendes. Ja, nur so eine kleine Geschichte, aber ich fand es cool, weil bei der Vorbereitung habe ich wieder mein altes Tagebuch gelesen und ich hatte diese Geschichte wieder vergessen, dass das damals passiert ist. Von daher als Tipp, schreibt Tagebuch und erinnert euch mal wieder. Genau. Ein zweiter Grund, warum das Volk gezweifelt hat, ist, sie hatten ein Bedürfnis nach Sicherheit. Das Volk hatte keine Ahnung, was auf sie zukommt. In Ägypten war es doof, Sklaverei ist nicht so toll, aber man wusste zumindest, was ein Sklave zu tun hat. Man hatte die Sicherheit, wer man war und wie die Kanaaniter, wie die Ägypter drauf waren. Und jetzt hatte man keine Sicherheit mehr. Man wusste nicht, wie sind die Kanaaniter drauf. Und diese Ungewissheit ist ein dummes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jedes Mal, bevor ich irgendwie länger wegreise, ein ganz komisches Gefühl. Ich bin letztes Jahr für 2 Monate nach Mittelamerika gereist und ich weiß noch, am Abend davor, wo ich so gepackt habe, habe ich auf einmal richtig Bauchschmerzen gehabt und habe mir gedacht, oh nein, ich weiß gar nicht, was da auf mich zukommt. Ich kenne da keinen, ich weiß noch nicht mal, was für eine Währung da drüben ist. Okay, das war mein Fehler, ich habe mich informieren können, aber also es war irgendwie auf jeden Fall, ich war total unsicher. Und ich glaube, ganz ähnlich ging es den Israeliten hier auch. Sie standen vor dieser Grenze, vor diesem Einmarsch in dieses fremde Land und sie hatten einfach überhaupt keinen Plan. Und sie waren komplett auf Gott angewiesen und von ihm abhängig. Und ich glaube, dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist ja auch was Menschliches. Warum sollte man was Neues ausprobieren, wenn sich das Alte doch bewährt hat? Meine Antwort darauf ist, weil es sich lohnt. Weil das Land schön ist und fruchtbar. Und weil die Wüste langsam langweilig und trocken ist. Wir sind zu einem Abenteuer befreit, nicht zu einem bequemen Leben. Und Rob Bell, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, hat mal so ein schönes Zitat gesagt: The way of Jesus is a journey, not a destination. On a journey, the scenery changes. Das heißt auf Deutsch, der Weg mit Jesus ist eine Reise, kein Ziel. Auf einer Reise ändert sich die Umgebung. Mit Gott unterwegs sein heißt manchmal Sicherheiten aufgeben und Neuland ausprobieren. Ich glaube, der größte Grund, weshalb das Volk nicht vertraut hat auf Gott, ist einfach der, sie haben Schiss. Sie haben richtig große Angst. Und sie haben gesagt, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaxöne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und wir waren es auch in ihren Augen. Also wir waren es wirklich. Und die Israeliten hatten also so richtig schön die Hosen voll. Ich kann es gut verstehen. Da steht man also vor der Grenze zu einem fremden Land mit riesengroßen Menschen. Keine Ahnung, ob die wirklich so groß waren oder ob das nur Einbildung war. Aber auf jeden Fall waren sie irgendwie mächtig, sag ich mal. Und auf einmal fühlt man sich klein und man fühlt sich schwach. Und man muss bedenken, das Volk Israel war keine Kriegernation. Es waren einfache Bauern. Es waren ganz gewöhnliche Menschen und die hatten überhaupt keinen Plan von Kriegsführung. Und da erwartet Gott wirklich, dass so ein einfaches Volk gegen so ein überzählig großes und starkes Volk in den Krieg zieht? Ja, das erwartet Gott. Aber er erwartet nicht, dass sie das von sich aus können durch ihre eigene Kraft, sondern durch seine starke Hand. Und genau hier ist auch das Problem, weil indem das Volk auf sich guckt, auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigene Stärke und Schwäche, die Stärke ist ja nicht vorhanden, vergessen sie Gottes Größe. Und eine Sache, die mir an Gott immer wieder auffällt, ist, dass er eine sehr große Vorliebe hat für das Kleine und das Schwache und das Unscheinbare. Gott hat in der Menschheitsgeschichte immer wieder mit genau den Menschen große Dinge vollbracht, die in der Welt ganz klein gewirkt haben. Und auch hier will Gott ein kleines Volk benutzen, um in ein großes, starkes Land einzuziehen. Wie geht's euch damit? Wo habt ihr vielleicht Angst oder sagt euch so, dieser Schritt, diese Entscheidung ist mir einfach eine Nummer zu groß, das traue ich mich nicht. Es gibt eine Sache, die mir eine riesengroße Angst einjagt, und das ist das Reden vor vielen Menschen. Ich weiß noch genau, in der Schule habe ich vor jedem Referat mir mal fast in die Hosen gemacht und uiuiui, richtig schweißige Hände und bin fast gestorben vor Angst. Weil ich mir gedacht habe, dann stehe ich so allein vor der Klasse und alle schauen auf mich und vielleicht lachen die mich aus, wenn ich was Falsches sage. Und ich war auch nie besonders gut im Reden. Ich rede immer zu schnell, vielleicht merkt ihr das auch schon. Und ich verschlucke manchmal die Worte oder ich vergesse, was ich sagen will. Und auf jeden Fall, jetzt studiere ich Theologie und werde dazu ausgebildet, viel zu reden vor vielen Leuten. Und vielleicht denkt ihr jetzt, naja, selbst schuld hättest du ja nicht machen müssen. Da habt ihr auch recht. Ich hätte es nicht machen müssen. Aber ich hatte Bock drauf. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich ganz bewusst an diesen Platz stellt und sagt, ich will dich hier haben. Und ich weiß noch von meiner ersten Predigt, die ich damals halten musste, so von einem Jahr, habe ich erstmal gebetet und gemeint, okay Gott, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll und ich bin so aufgeregt und ich kann auch gar nicht reden und ach, ich habe gar keine Lust. Aber ich habe auch gesagt, Gott, ich weiß, dass du trotzdem alle Macht hast und wenn du mich jetzt hier haben möchtest, dann wirst du mir auch die nötige Kraft geben und die nötigen Worte und wirst irgendwie dabei sein, bitte hilf mir. Und es ging. Es hat sich keiner beschwert und es ist keiner eingeschlafen und das war super. Und ich bin gerade dabei, eine Sache zu lernen in meinem Leben. Wenn Gott mich irgendwo haben will, in irgendeinem Platz, auf irgendeiner Stelle, dann wird er mir auch genau das geben, was ich dafür brauche. Und dann geht es nicht darum, dass ich das kann, sondern dass er mir hilft, weil er seine starke Hand über mir hat. Und jetzt heute stehe ich auch vor euch, ich weiß nicht, wie viel ihr seid, vielleicht 200 oder so. Und ich lebe auch noch. Ein kleiner Beweis dafür. Und falls ihr Bereiche habt in eurem Leben, wo ihr sagt, oh, da habe ich gerade voll Schiss, vielleicht steht ihr davor, einen neuen Beruf anzufangen oder ihr habt Angst, irgendwie, weil ihr bald heiraten werdet oder ich weiß nicht, was euch so beschäftigt, da möchte ich euch gerne Mut machen. Und ich möchte euch gerne was zusprechen, was Jesus einmal gesagt hat in Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wenn Gott uns in ein neues Land führen will, dann hat er auch die Macht, es zu tun. Und dann ist es auch ganz egal, wie schwach wir sind, weil er der Starke ist und weil er uns helfen möchte. Jetzt gibt es noch den letzten Charaktertyp. Die treuen Seelen habe ich sie mal genannt. Kaleb und Josua. An sich ist die Erzählung eine Geschichte, die im Volk immer wieder erzählt wurde. Ich kann mir gut vorstellen, wie so die kleinen Kinder auf den Schoß von ihrem Papa früh gekrabbelt sind und gefragt haben, Papa, erzähl noch mal die Geschichte von Kaleb und Josua. Und es wurde immer wieder erzählt, die Geschichte. Und es wurde auch immer so erzählt, dass auf der einen Seite die 10 Kundschafter standen, die gefallen sind, die Gott nicht vertraut haben. Und auf der anderen Seite Kaleb und Josua, die Superheroes, die es gepackt haben. Und die gesagt haben, habt keine Angst, denn der Herr ist mit uns, vertraut ihm. Und Gott belohnt das Vertrauen. Und er sagt hier, nur mein Diener Kaleb, und Josua kam dann später noch dazu, will ich in das Land bringen, das er erkundet hat. Seine Nachkommen sollen dort leben. Denn in ihm war ein anderer Geist. Er ließ mich nicht beirren und hat mir vertraut. Übrigens, Kaleb bedeutet im Hebräischen Gottes Knecht. Von daher spricht Gott hier auch von seinem Diener. Und Gott sagt über Kaleb, dieser Kaleb ist irgendwie anders. Irgendwas ist besonders an ihm. Es ist ein anderer Geist in ihm. Und im Hebräischen heißt es auch ganz wörtlich, er machte es voll hinter mir. Das heißt, Kaleb stellt sich voll und ganz hinter Gott. Kaleb hat irgendwie Esprit, er hat Mut, er hat Entschlossenheit. Und er sagt, ich habe Bock drauf, in dieses neue Land einzuziehen. Und ich stelle mir mal so einen Braveheart Mel Gibson vor, der da irgendwie so mit seinem Schwert steht und sagt, und ich will da rein und ich habe Bock drauf. Und ich glaube, er sagt auch, ich bin stark, aber ich bin nur stark durch den starken Gott, den ich habe. Okay, ihr fragt euch jetzt vielleicht, was für eine Relevanz hat jetzt dieses ganze Thema für mein Leben? Ich weiß nicht, wie viel Predigten ihr schon zu dem Thema Vertrauen gehört habt. Ich habe ja schon am Anfang mal gesagt, ich habe gar keinen Bock mehr auf Vertrauen. Vertrauen nervt mich. Und ich denke mir immer so, es ist so einfach zu sagen, vertrau Gott, gib dein Leben in seine Hand, er wird's machen. Und ich frage mich immer so, wie lebe ich denn das? Und vor allem, wie vertraue ich einem Gott, den ich weder sehen noch anfassen und so oft noch nicht mal hören kann? Und auf was genau vertraue ich denn dabei? Vertraue ich darauf, dass Gott mir ein langes, ein tolles Leben schenkt? Ist das denn überhaupt das, was Gott will? Und warum haben dann so viele Leute kein langes, kein tolles Leben? Und was denn Gottes Versprechen jetzt ganz mal individuell für mich, für mein Leben? Ich hatte zum Beispiel immer vor, oder ich habe immer darauf vertraut, dass ich mit 24 heiraten würde. Jetzt bin ich 23 und meine Beziehung ist nach 3 Jahren kaputt gegangen. Vielleicht habt ihr eine Ehe geführt und habt gedacht, ihr würdet immer verheiratet bleiben, bis dass der Tod euch scheidet und jetzt seid ihr geschieden. Oder vielleicht habt ihr darauf vertraut, dass ihr mal den super duper Job kriegt, den ihr gerne haben wollt und jetzt seid ihr arbeitslos. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, auf die wir in unserem Leben schon vertraut haben, die aber sehr anders gekommen sind. Oder vielleicht wissen wir auch gar nicht, auf was wir vertrauen sollen, weil wir gar keine Hoffnung auf irgendwas haben. Ich habe mal bei Wikipedia, so wo man alle Infos herkriegt, Vertrauen eingegeben und es kam folgender Satz raus. Unter Vertrauen wird die Annahme verstanden, dass Entwicklungen einen positiven oder erwarteten Verlauf nehmen. Ich finde, Wikipedia definiert Vertrauen falsch. Gott zu vertrauen heißt nicht, dass es so wird, wie ich es erwarte und dass es positiv wird, so gern ich es leider manchmal hätte. Ich glaube, das Volk hat erwartet, dass es einfach werden würde, dass sie nicht kämpfen müssten, um in ein Land zu kommen. Und vielleicht haben sie deswegen auch so viel gemurrt, weil es so schwer war. Und weil dieses Silbertablett, auf dem Gott ihnen dieses neue Land präsentiert, nie kam. Vielleicht erwarten auch wir von Gott, dass unser Leben einfach sein soll. Dass er Dinge so macht, wie wir es erwarten. Aber das ist nicht Gottes Plan. Gott hat nie versprochen, dass es einfach werden würde oder dass es positiv werden würde. Aber er hat uns versprochen, dass er uns führen wird und für uns sorgen wird und uns beschützen wird. Wikipedia schreibt noch was über Vertrauen, und zwar: Vertrauen ist eine riskante Vorleistung. Es ist also ein Risiko, jemanden zu vertrauen. Und ich habe mich dann gefragt, warum vertrauen wir dann überhaupt noch, wenn es doch so risikoreich ist? Warum vertrauen wir dem Busfahrer, wenn wir früh irgendwo in den Bus einsteigen, dass er uns auch an unser Ziel bringt? Oder warum habt ihr darauf vertraut, dass ich heute da sein würde? Ganz einfach. Weil das Leben ohne Vertrauen einfach nicht läuft. Wir vertrauen, weil wir vertrauen müssen. Und es gibt drei Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit jemand so als vertrauenswürdig gilt. Und zwar muss derjenige glaubwürdig sein, verlässlich und authentisch. Und wenn ich so in die Bibel gucke und in mein Leben, dann bin ich schon der Überzeugung, dass Gott alle diese drei Kriterien erfüllt. Dass Gott glaubwürdig ist, dass er vertrauenswürdig ist, verlässlich und authentisch. Und ich glaube, was Gott sich von uns am meisten wünscht, ist unsere Liebe und unser Vertrauen. Und das ist eigentlich auch diese ganze Botschaft des Exodus, dass Gott sich von uns wünscht, dass wir ihm vertrauen und dass wir konkret Schritte des Vertrauens gehen. Und wenn das heißt, dass vor uns ein Land liegt, wo irgendwie Riesen wohnen und das gefährlich aussieht, dann geht es nicht darum, dass es gefährlich ist, weil dass ich schwach bin, sondern es geht darum, dass Gott eine starke Hand hat und sagt, ich will diese starke Hand gebrauchen. Und es gibt einen Vers in Hebräer, den ich euch gerne noch mitgeben möchte. Da steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, jetzt habe ich viel geredet und ich habe gedacht, am Schluss finde ich noch schön, wenn wir so einen kleinen praktischen Teil haben. Und zwar habe ich mir mal überlegt, mit was verbinde ich Vertrauen? Und mir fällt bei Vertrauen immer so dieses Bild eines Fallschirmspringers ein. Jemand, der sich irgendwie von einem Flugzeug stürzt oder irgendwie von einem Berg, so als Space Jumper oder von einem Hochhaus runterspringt. Und ich weiß nicht, vielleicht sind bei euch einige, die gerne Fallschirm springen. Ich will es auf jeden Fall mal irgendwann probieren. Weil für mich ist es so ein Schritt des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass mein Fallschirm aufgeht. Und das ist meine letzte Sicherheit, mein Fallschirm. Und wir werden jetzt gleich so ein Video sehen, wo viele Fallschirmspringer durch die Gegend fliegen. Und ich fände es cool, wenn ihr euch zwei Fragen in dieses Video mit reinnimmt, wo ich mal Gedanken machen könnt. Und zwar heißen diese zwei Fragen: Wem oder auf was vertraue ich? Und wie gestalte ich dieses Vertrauen? Wem oder auf was vertraue ich und wie gestalte ich dieses Vertrauen? So, und jetzt viel Spaß. Thank you.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.